Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule-Podcast Re-Oktober 2025. Heute mit den Themen Kirche in der Klimakrise und christlichem Nationalismus. Außerdem könnt ihr euch wie immer am Ende auf die gute Nachricht des Monats freuen. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Schön, dass du da bist. In alter Frische für den Monat Oktober. Ganz am Anfang, in eigener Sache, bisschen Hausmeisterei. Wir hatten ja das Eule Live, das war ja vorher angekündigt. Nils Poker als Künstler war da, hat über KI-Bilder und wie hattest du es genannt? Du sollst dir kein Bild machen, ne? Fand ich eigentlich einen ganz schönen Titel. Wie war denn so der Eule Live-Abend?
Das war ein schöner, ein sehr interessanter Abend. Wir haben dann auch im Anschluss an Nils Pokers Vortrag diskutiert. Wie immer habe ich einen kurzen Bericht darüber geschrieben, der auch die Inhalte des Abends ganz gut, denke ich, doch zusammenfasst. Der ist auch schon in der Eule erschienen, dieser Bericht oder diese Zusammenfassung, die gleichzeitig sowas wie eine Einleitung geworden ist in die aktuelle Problemlage mit generativer KI. Und dazu habe ich ja noch im Newsletter am vergangenen Freitag drüber geschrieben, im Remind-Newsletter. Mhm. Und wir haben ja auch andere Beiträge zum Themenkomplex künstliche Intelligenz erst kürzlich im Magazin gehabt. Unter anderem hast du ja auch mit Claudia Paganini hier im Eule-Podcast gesprochen.
Genau.
Und wir arbeiten gerade noch an einer Zusammenfassung dieser KI-Beiträge, also Beiträge über KI, nicht von KI geschriebene Beiträge.
Richtig und wichtig.
Genau, die wird wahrscheinlich oder kann sein, dass die sogar schon online ist, wenn dieser Podcast rausgeht. Da kann man dann nochmal im Überblick sehen, was in der Eule in den letzten, ja, am Ende Jahren zum Thema erschienen ist und sich da richtig einlesen, wer möchte.
Links in den Shownotes natürlich wie immer und das ist ja tatsächlich irgendwie auch so ein Gegenwartsphänomen, dass ich sie immer häufiger, vor allem bei kleineren, handverlesenen Blogs auch sehe, dass so ein Hinweis da ist mit, wir machen alles selber, hier hat keine KI was geschrieben. Das wird bei der Eule natürlich auch so bleiben.
Ich habe das ja im Remind-Newsletter am Freitag geschrieben, dass ich glaube, dass das ein Qualitätsausweis ist, das Handgemachte, das Selbstgemachte, das ohne KI erstellte, ein Qualitätsausweis, den sich die Kirche im Netz und natürlich auch der Journalismus eigentlich gut anheften könnte, wenn es denn so wäre. Also wir sehen aber, dass im Journalismus, in den Online-Medien wahnsinnig viel mit KI gearbeitet wird inzwischen.
Wir hatten den Spiegel-Skandal, also das müssen wir jetzt nicht ausbreiten.
Nee, aber da gab es so ein Hiccup, ja, ein Schluckauf beim Spiegel letzte Woche, ja.
Schluckauf, also Bronchitis.
Aufmerksamen LeserInnen fällt es sicherlich vielleicht auch immer noch auf. Also mir begegnen jetzt täglich Beiträge aus anderen Medien, wo eindeutig mit KI gearbeitet wurde. Und das Thema ist natürlich generative KI auch was für die digitale Kirche. Also wir sehen das auch auf Instagram, dass immer wieder auch mit KI gearbeitet wird.
Na, wir hatten das jetzt vom Gemeinschaftswerk Evangelische Publizistik, die Vorstellung auf unser Thema, was wir gleich behandeln, das ja auch mit KI versucht hat, ihre Klimakampagne zu starten, die der EKD.
Ja, also es geht um die Klimakampagne der evangelischen Kirche. Ja, das ist der Punkt. Das hat mit dem Gap insofern was damit zu tun, weil das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik als Muskel der Landeskirche.
Ja, Auftragnehmerin, glaube ich, kann man so sagen, oder?
Da ein bisschen mit Koordination beauftragt ist. Die Videos sind ja eigentlich im Medienwerk der Niedersächsischen Kirche entstanden. Darüber habe ich letzte Woche auch in der Eule geschrieben und das kann man natürlich auch nachlesen, wird verlinkt. Aber das eigentlich Wichtige ist, dass es halt eine Klimakampagne sein sollte und mit dem Klima werden wir uns jetzt als erstes beschäftigen.
Genau. Bevor wir inhaltlich einsteigen, noch der Hinweis. Am Ende könnt ihr euch natürlich wie immer auf eine gute Nachricht des Monats freuen. Und bitte, bitte, ich weiß, manche machen das so überhaupt nicht, aber geht doch einfach mal jetzt in den Podcatcher eurer Wahl. Dauert euch 20 Sekunden, klickt eine Sternchenbewertung an, das hilft uns sehr, gefunden zu werden. Und lasst doch auch gerne in Social Media mal einen Kommentar da oder wenn etwas in der Folge war, diskutiert sehr gerne in den Social Media Plattformen mit uns. Wir haben es schon gesagt, erstes Thema diesen Monat, die Klimakrise. Wir werden die globale Erwärmung in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht unter 1,5 Grad halten können. Das sagt zumindest der UN-Generalsekretär Antonio Guterres, natürlich nicht ins Blaue hinein, sondern er kann sich da auf die Wissenschaft berufen, aber guten Gewissens. Er fordert deswegen jetzt, dass alle Staaten Katastrophenwarnsysteme einführen sollen, um wenigstens die Opferzahlen bei den Umweltkatastrophen, die mit der Erderwärmung im Zusammenhang stehen, zu begrenzen. Also Umgang mit der Klimakrise und gar nicht mehr Verhinderung der Erderwärmung als Zielsetzung. Alle Systeme blinken rot, warnt eine Forscherin des State of Climate Action 2025 Berichts. Die Staaten weltweit unternehmen deutlich zu wenig, um die Klimakrise einzudämmen, sagt auch dieser Bericht neben vielen anderen. Vor 10 Jahren hatte die Weltkonferenz in Paris beschlossen, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Das ist ja weitestgehend auch bekannt. Der aktuelle Bericht sagt jetzt eben, dass auf keinem der 45 Sektoren die dafür notwendigen Ziele erreicht werden. Vom 10. bis zum 21. November, da findet dann in Belém, das ist in Brasilien, die nächste UN-Klimakonferenz statt, die sogenannte COP30. Philipp, du hast in diesem Monat mit 2 Aktivistinnen von Christians for Future gesprochen, die im Vatikan an einer Konferenz mit Papst Leo zur Klimakrise teilgenommen haben.
Genau.
Der eine Aktivist ist uns gut bekannt von der Eule.
Genau, das stimmt auch. Georg Sauerwein von Christians for Future hat auch schon für die Eule geschrieben, war auch hier schon im Eule-Podcast zu Gast. Ja, aus dem Gespräch, was ich mit Georg und mit Miriam Strake, die gemeinsam in Italien waren, bei der Konferenz geführt habe, ist ein Interview geworden oder ein Interview entstanden, das in der Eule bereits erschienen ist. Den Link zum Interview und auch zu dem State of Climate Action Bericht, den du gerade schon erwähnt hast, die stellen wir beide in die Shownotes. Ja, also die Konferenz, bei der die beiden zu Gast waren, hieß Raising Hope for Climate Justice, also die Hoffnung aufrichten für Klimagerechtigkeit. Und die Konferenz hat stattgefunden in Castel Gandolfo, dem Landsitz oder dem Feriendomizil der Päpste. Papst Leo hat da gesprochen, vor allem aber ging es darum, 10 Jahre nach dem Erscheinen der Enzyklika Laudato Si Bilanz zu ziehen.
Ich nehme an, die meisten Hörerinnen, die kennen das Laudato Si vermutlich nur von dem Kirchenlied, ja?
Ja.
Aber wir hatten Laudato Si auch schon öfters mal im Podcast hier erwähnt. Um was handelt es sich denn da?
Genau, Laudato Si ist die Klimakrisen-Enzyklika von Papst Franziskus von 2015. Eine Enzyklika, das ist ein Rundschreiben des Papstes an die Bischöfe der römisch-katholischen Kirche auf der ganzen Welt. Das ist erstmal der Ursprung der ganzen Geschichte. Die geben, weil die zum Lehramt der katholischen Kirche dazugehören, diese Schreiben, dann einfach auch eine Richtung vor für die katholische Kirche auf der ganzen Welt. Und Laudato Si vom damaligen Papst Franziskus richtet sich außerdem an alle Menschen guten Willens. Das ist auch so eine Formulierung, die immer mal wieder, nicht in allen, aber in einigen Enzykliken vorkommt. Also er richtet sich quasi an die gesamte Weltgemeinschaft, an alle Menschen. Und es stimmt, den Titel hat die Enzyklika wie auch das bekannte Kirchenlied vom Sonnengesang des Franziskus von Assisi. Laudato si, mi, Signore, gelobt seist du, mein Herr. Denn die Enzykliken, die bekommen ihren Namen immer von den ersten Worten, mit denen die beginnen. Ja? Also die sind dann absichtsvoll natürlich so gesetzt, dass die auch als Titel funktionieren.
Ja. Genau. Ja, also die Konferenz, die sollte jetzt 10 Jahre nach Erscheinen dieser Enzyklika einfach mal Bilanz ziehen. Mal Zwischenstand, was ist daraus geworden in der Kirche weltweit? Welche Themen stehen denn da im Vordergrund?
Also ich habe so verstanden, dass vor allem 2 Themen sehr wichtig sind. Erstens die Eindämmung von fossilen Energien. Da ist es so, das war für mich jetzt auch mal, naja, nicht neu, aber nochmal wichtig, das in Erinnerung zu rufen, dass diese Eindämmung von fossilen Energien im COP-Prozess, also bei den UN-Weltklimakonferenzen, die immer die Nummer bekommen, und wir sind jetzt eben bei der 30 angekommen, dass die da eigentlich kaum eine Rolle spielen bzw. zu kurz kommen, weil vor allen Dingen die Industrieländer sich gegen eine ganz klare Aussage sperren, dass man eben fossile Energien nicht weiter fördert und benutzt. Ja. Das Gastgeberland Brasilien schlägt jetzt 2025 vor, den weltweiten Emissionshandel mit in diese Struktur der Weltklimakonferenzen und der Berichte dazu aufzunehmen. Und Georg Sauerwein von Christians for Future, der hat bei uns im Interview berichtet von einem Nichtverbreitungsvertrag für fossile Energien. Das erinnert so ein bisschen an die Verträge, die es gibt international zur Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen. Ja? Und dieser Vertrag, der wird initiiert von Ländern, die heute schon sehr stark unter der Klimakrise leiden.
Ja, dazu haben wir auch einen O-Ton aus dem Gespräch von Miriam Strake von Christians for Future.
Der globale Süden zeigt den Weg. Also ein Beispiel dafür ist Kardinal James Spengler aus Brasilien, der gesagt hat, der globale Norden hat eine ökologische Schuld gegenüber dem globalen Süden und dass Klimafinanzierung auf gar keinen Fall in Form von neuen Krediten passieren kann, also sich ganz klar gegen eine weitere Verschuldung im Kontext Klimafinanzierung ausgesprochen hat.
Ja, es geht halt nicht nur um eine Begrenzung der Treibhausgase, sondern wirklich um Klimagerechtigkeit. Ich glaube, das ist dem Interview und auch diesem O-Ton ganz gut zu entnehmen. Und es ist spannend, dass es halt wirklich Akteure aus dem globalen Süden sind. Hier ist es jetzt ein Kardinal aus Brasilien gewesen, aber das betrifft genauso auch AkteurInnen und AktivistInnen von den pazifischen Inseln, ja, also von Ozeanien, ja, wo viele von uns wahrscheinlich noch nicht mal alle Länder aufzählen könnten, die da tatsächlich liegen, weil das so Inselstaaten sind. Ja.
Ja.
Ja, und viele von diesen Ländern haben so gemeinsame Probleme. Unter anderem sind sie stark verschuldet, ganz häufig. Und jetzt müssen die noch für den Katastrophenschutz zum Beispiel bezahlen. Ne? Das Problem hat ja Guterres, der UN-Generalsekretär, auch schon benannt und wünscht sich da irgendwie eine Lösung. Und das ist so das zweite große Thema, um das es jetzt in dem Interview ging und auch in Castel Gandolfo, nämlich um einen Schuldenschnitt oder einen Schuldenerlass, der dringend nötig erscheint für diese Länder, damit sie die Klimakrisenfolgeschäden adressieren können. Aber das hat noch ein bisschen einen weiteren Zusammenhang, weil das auch auf die Förderung der fossilen Energien zurückwirkt. Denn die Länder, die jetzt so hoch verschuldet sind, die wären strukturell dazu gezwungen, weitere fossile Energien zu fördern oder überhaupt erst zu erschließen auf ihrem Gebiet, ja, um ihre Schulden zu bezahlen.
Ja.
Ja, also da hängen sogar die Kredite der Weltbank irgendwie daran, dass man weiter noch fördert. Ja.
Ja, und die Schulden bestehen ja quasi bei uns, in Anführungszeichen, also bei den Industriestaaten.
Das sowieso, ja. Und um diesen Schuldendienst zu leisten, also die Schulden abzuzahlen oder die Zinsen zu bezahlen, werden diese Länder also strukturell dazu gezwungen, weiter fossile Energien abzubauen oder neue Reserven sogar erst zu erschließen. Und das wissen wir ja, dass das eigentlich irgendwie total kontraproduktiv ist, denn wir können uns das ja global eigentlich gar nicht mehr leisten. Also unser Klimakonto, wenn wir schon mal beim Geld sind, ja, unser Klimakonto ist ja leer,
ja,
weil wir die Grenze schon erreicht haben. Und das hat natürlich auch einen weltweiten Zusammenhang, weil zum Beispiel die USA neue Lizenzen für die Förderung von Öl und Gas in Alaska vergeben. Und wenn man so ein bisschen drauf achtet, das Wettrennen um die Arktis hat ja längst begonnen. Die Arktis wird ja gerade wegen der Werterwärmung viel zugänglicher auch für die Förderung von Gas und Öl. Und hier hängt das natürlich auch alles mit der aktuellen Sicherheitspolitik zusammen, also mit der Frage nach Krieg und Frieden.
Das ist jetzt so eine ganz gigantische, große, globale Perspektive gewesen. Ich denke mir da immer wieder, dass wir das ja auch alles im Grunde schon wissen. Also ich behaupte mal, niemand von unseren Hörerinnen und Hörern, die das jetzt gerade gehört haben, hören davon irgendwie zum ersten Mal. Das ist allen schon wahnsinnig klar. Und trotzdem ist es offenbar total schwer, dagegen wirklich was zu tun.
Ja, ich finde, erstmal muss man mal zur Kenntnis nehmen, dass das Thema Klimakrise regelmäßig als das wichtigste Thema benannt wird von den Bürgerinnen und gerade von jungen Menschen, aber bisher nicht so leitend für die Wahlentscheidung ist. Das resultiert dann darin, dass zum Beispiel die deutsche Bundesregierung im Moment auf europäischer Ebene versucht, das Aus für Verbrennermotoren noch hinauszuschieben. Oder dass der natürliche Klimaschutz, also Moore und Wälder und wo Umwelt und Klimaschutz wirklich zusammenwirken, ja, das wird gerade von der Bundesregierung zurückgefahren. Und Deutschland bestellt Erdgas aus den USA, ja, hat Trump so Europa abgerungen. Ja. Und wie Georg Sauerwein im Interview ja sagt, machen wir uns in Deutschland und Europa ja mit unserer Abhängigkeit von fossilen Energien auch abhängig von so Ländern wie eben Russland oder den Golfstaaten und auch den USA, die auf verschiedene Weise problematisch sind.
Ja, aber mir geht es schon auch darum, irgendwie enger darauf zu schauen, was jetzt Christinnen und die Kirchen in Deutschland eigentlich machen oder machen können.
Ja, ich finde es schon okay, dass man quasi auch nochmal sagt, Christinnen und Kirchen, ja, also Institutionen und einzelne Menschen. Aber mir ist wichtig, und ich glaube, da dürfen wir nicht wieder hin, weil das so der bestimmte Diskurs der 2010er Jahre, fand ich eigentlich, war, wir dürfen nicht wieder dahin, dass wir quasi das so individualethisch auflösen, ne? Also quasi darüber diskutieren, was jeder Einzelne in seinen privaten Entscheidungen machen kann, ja. Denn dann kommt man immer wieder in so Schieflagen, nützt das überhaupt, wenn ich auf was verzichte, nützt das überhaupt, dass ich mit dem Zug fahre und nicht fliege. Es muss wirklich darum gehen, zu sagen, dass wir politisch über diese Sachen reden oder halt in diesem Dreischritt, den wir immer mal wieder haben, auch bei anderen Themen, individuell, gemeinschaftlich, also kommunal, communal und dann politisch. Ja, also und diese drei Ebenen. Und auf all diesen Feldern sind die Kirchen und sind auch Christinnen aktiv. Und auch dazu hat Georg Sauerwein von Christians for Future noch etwas zu sagen.
Ich glaube, gerade auf evangelischer Seite mit dem neuen EKD-Klimaziel und dieser Initiative, dieses EKD-Klimaziel dann wirklich auch auf, runtergebrochen auf alle Landeskirchen in Klimaschutzgesetzen zu verankern, die dann auch einen sehr hohen Grad an Verbindlichkeit haben, war da in den letzten Jahren natürlich enorme Dynamik da. Natürlich dann auch verbunden mit diesen Diskursen, wie finanzieren wir das eigentlich? Aber das ist ja das Schöne an Klimaschutzgesetzen, dass man auch wirklich die Umsetzung und mitbedenkt und auch wirklich dann gezwungen ist, das Geld halt auch reinzustecken, was natürlich dann auch harte Diskurse sind. Wir haben natürlich momentan ein bisschen die Sorge, dass manches wieder aufgeweicht wird. Und da muss man jetzt natürlich auch einfach durchhalten und den Mut haben, da auch dran zu bleiben. Deutlich kritischer ist, glaube ich, die katholische Seite zu sehen. Die Bischofskonferenz kriegt es ja nicht hin, sich gemeinsame Ziele zu setzen.
Ja, Georg zielt hier auf die Zielbestimmungen, die sich die Kirchen selber gegeben haben oder eben auch noch nicht, denn die sind in den Kirchen recht unterschiedlich deutlich formuliert. Die katholische Kirche in Deutschland hat kein einheitliches Ziel formuliert und bei der evangelischen Kirche sind zwei Daten wichtig, die in der Klimarichtlinie der evangelischen Kirche in Deutschland stehen. Und dort steht als Ziel drinne, dass bis 2035, also in 10 Jahren, 90% Klimaneutralität erreicht werden soll.
Mhm.
Und dann nochmal 10 Jahre bis 2045 100%. Und zwar in dem Sinne, dass dann in jedem Jahr von 35 bis 45 1% quasi noch geleistet werden muss. Der Großteil aber eben bis 2035, 90%.
Jetzt hast du da die Klimaschutzrichtlinie erwähnt. Die wurde ja schon 2022 verabschiedet. Da haben wir auch schon hier und da mal drüber geredet. Ein Artikel erschien auch in der Eule. Was ist das jetzt aber genau und was ist dann daraus jetzt geworden?
Also die Richtlinie gibt Vorgaben dazu, wie in den evangelischen Landeskirchen, das sind die Gliedkirchen der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, 20 Stück sind es, ja, Klimaschutzpolitik gemacht wird, und zwar im Hinblick auf das eigene Handeln, aber auch eben, was die Themen Klimagerechtigkeit und auch Verkündigung und Schöpfungstheologie angeht, ja. Wichtig ist hier nochmal, Richtlinie heißt eben, dass es kein Kirchengesetz ist, was für alle Landeskirchen verbindlich wäre, sondern es ist eine Richtlinie, die vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, von der Kirchenkonferenz, wo die Landeskirchen zusammenwirken, und dann auch von der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland verabschiedet wurde. Und diese Richtlinie ist quasi das Vorbild jetzt für Klimaschutzgesetze oder Klimaschutzregelungen in den 20 evangelischen Landeskirchen.
Mhm.
Die ist aber an sich, bloß weil die 2022 formuliert und verabschiedet wurde, nicht geltend, dass man sagen kann, das ist jetzt so und es gilt verbindlich jedes Wort, was da drin steht, für alle evangelischen Kirchen. Das ist bei dem Richtlinienbegriff immer ganz wichtig, auch auf anderen kirchlichen Handlungsfeldern ist das wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Es hat 2024, vor einem Jahr, schon eine Überprüfung stattgefunden, was aus diesen Klimazielen und den Zwischenschritten und Handlungsfeldern geworden ist. Das wurde auf der EKD-Synode letztes Jahr in Würzburg vorgestellt. Und jetzt, 2025, in 2 Wochen, auf der nächsten Tagung in Dresden, soll es erstmals einen datengestützten Bericht geben. Den Bericht vom letzten Jahr verlinken wir in den Shownotes. Und über den Bericht von diesem Jahr werden wir dann bei der Synodentagung berichten.
Ja.
Inhaltlich geht es bei den Kirchen um 3 wirklich wichtige Handlungsfelder. Ne, Schöpfungstheologie ist auch wichtig, okay, aber 3 Klimaschutz-Handlungsfelder, ne? Nämlich einmal die klimagerechte Beschaffung, dann die Mobilität und die Gebäude. Und bei den Gebäuden ist es halt so, dass das wichtigste Feld von allen ist, mit weitem Abstand, denn die Gebäude machen rund 80% der Emissionen von Landeskirchen und am Ende auch von den Bistümern, auch wenn wir da keine guten Zahlen haben, aus. Und der Bericht, den wir jetzt in 2 Wochen erhalten werden, wird das wahrscheinlich auch nochmal deutlich machen.
Gebäude.
Gebäude.
Gebäude. Das ist ein Lieblingsthema, denke ich, für gerade die aktuelle Generation von Pfarrerinnen und Pfarrern und Kirchenvorständen.
Ja, weil ihr natürlich in der Lage seid, dann je nach Landeskirche gibt es ja schon auch sehr detaillierte Pläne dafür oder auch mal noch keine Pläne. Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe mir das in den letzten Tagen jetzt auch für die Eule nochmal angeschaut, wie da die Zielvorstellungen sind. Es ist aber wichtig dabei zu sagen, dass das ja überlappende Prozesse sind. Also einmal hier quasi der Klimaschutz und einmal das ohnehin stattfindende Schrumpfen der Kirchenmitgliedschaft und Gemeindemitgliedschaft. Und damit verbunden auch die Aufgabe von Liegenschaften. Also es betrifft jetzt eher weniger in der evangelischen Kirche erstmal die Sakralbauten, also die Kirchen, aber ganz stark eben Gemeindehäuser oder bei euch da unten in Bayern und in Württemberg zum Beispiel ganz stark solche Mischbauten, also Gemeindezentren, wo Gottesdiensträume und andere Gemeinderäume zusammengebaut wurden. Mhm. Und zwar in einer Zeit, wo das mit dem klimasensiblen Bau noch nicht der Fall war, aber eben auch nicht schon im 19. Jahrhundert oder davor, wo das quasi alle so Baudenkmäler sind, sondern es geht ja so um Gebäude aus den 50er, 60er, 70er Jahren, die sich jetzt als total problematisch herausstellen. Genau. Und wir wissen ja, und gute Eule-LeserInnen wissen ja schon seit 2022, dass eigentlich es darauf hinausläuft, dass die großen Kirchen, das gilt aber nicht für alle Landeskirchen, die Hälfte ihres Gebäudebestandes loswerden müssen, um ihre Klimaziele zu erreichen. Und die andere Hälfte muss nach den Klimazielen energetisch saniert werden. Und das ist schon eine riesige Herausforderung, vor allen Dingen für die sehr reichen Landeskirchen, die es ja auch gibt, die also ganz viele Gebäude haben. Ja. Was merkst du da davon im Moment? Du bist ja Pfarrer in der Bayerischen Landeskirche und die Bayerische Landeskirche hat ja wie üblich sehr detaillierte Programme aufgelegt da.
Also erstmal möchte ich grundsätzlich bei dir noch ergänzen, dass es dann nicht wieder so komisch klingt oder antiföderalistisch, ja, wie die EKD aufgebaut ist, nämlich weil du gesagt hast, das machen jetzt dann alle irgendwie sehr unterschiedlich, wie sie es umsetzen. Also erstmal muss ich grundsätzlich sagen, die Richtlinie ist anerkannt. Da merke ich auch nicht, wie jemand dran rüttelt. Es muss nur immer vor Ort jeweils klar sein, was das Programm ist. Und hier haben wir jetzt eigentlich ein, zumindest von der Richtlinie her und dann dem entsprechenden Gesetz auf Landesebene hier in Bayern, eine sehr große Klarheit, die auch wirklich rechtzeitig kam und, finde ich, sehr klar und gut kommuniziert wurde. Es ist dann halt schon auch Aufgabe von den Leuten vor Ort, dafür zu sorgen, dass es bekannt wird. Also man hat jetzt eben 10 Jahre Zeit, 15 Jahre Zeit, sich auch darum zu kümmern und es kommt halt gleichzeitig mit einem anderen Prozess zusammen, den du jetzt gerade schon angesprochen hast, nämlich in Bayern ist da mehr als an die Dekanate übergegangen, also die mittlere Leitungsebene, die berühmte. Und die müssen halt entscheiden, wie sie mit dem Gebäudebestand umgehen. Und da ist aber auch vollkommen klar, dass 30%, 40%, 50% der Gebäude aufgegeben werden müssen. Also das ist in Bayern für niemanden mehr ein Geheimnis, der irgendwie in einem Kirchenvorstand sitzt und noch weniger für die Leute, die für die Kirche arbeiten. Jetzt kann natürlich bei der Bewertung solcher Liegenschaften und Immobilien das eine große Rolle spielen, was da ist. In Bayern hat man jetzt eigentlich die ganz gute Situation, dass man so ein grünes Datenkonto hat. Ich weiß gar nicht, ob das in anderen Landeskirchen auch so ist.
Das gibt es auch noch in anderen Landeskirchen.
Das, also da haben viele immer gestöhnt, dass man sich drum kümmern musste. Vielleicht hatte man Glück und man hatte so Alt-68er grüne Gockel-Engagierte, die dann wirklich da in alle möglichen Liegenschaften, die so eine Kirchengemeinde Dekanat haben kann, reingegangen sind, da seit Jahren alles detailliert aufschreiben, was wie wo verbraucht wurde und es vielleicht sogar noch schon auch echt gut aufgearbeitet in Tabellen eingeben. Das wurde bei vielen Gemeinden aber nicht so gemacht, auch gar nicht so sorgfältig. Jetzt kam der mehr oder weniger glückliche Umstand, dass die Kirche eine Ausgleichszahlung geleistet hatte, als der Preisschock zur Energiekrise eben kam. Wir erinnern uns alle, ne? Gaslieferung bleibt aus etc. pp. Da war aber Voraussetzung, Berechnungsbasis war eben die Daten, die im grünen Datenkonto sind, was eigentlich schon immer gesetzliche Vorgabe war, die ordentlich zu führen.
Ah, das ist ja interessant.
Und da haben die Kirchengemeinden plötzlich angefangen, weil da geht es um richtig viel Geld, wenn du so eine alte Kirche, und egal ob die ein staatlicher Baulast ist oder nicht, wenn du die heizen musst, da geht's, also da gab es Preissprünge von 6.000 auf 14.000 Euro, von 14.000 auf 20.000 Euro, also da habe ich alles Mögliche gehört. Das kann ja lokal sehr verschieden sein. Das ist, hat dann schon dafür gesorgt, dass, glaube ich, die Datenlage jetzt tatsächlich auch eine bessere ist.
Ja, aber du sprichst da ein wichtiges Thema an, nämlich die Datengrundlage. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, jetzt wird es zum ersten Mal quasi so einen bundesweiten datengestützten Bericht geben. Mhm. Und die Datenerhebung über die Gebäude ist manchmal besser geworden, aber flächendeckend echt noch problematisch. Also ich habe mir das in Sachsen mal angeschaut, weil die Synode ja in Sachsen stattfindet und die einen sehr ausführlichen Klimabericht haben vom letzten Jahr. Da ist es ganz deutlich, dass also wirklich nur ein Bruchteil, ein minimaler Bruchteil, ich glaube es sind unter 5% der Kirchen zum Beispiel energetisch schon erfasst sind. Ja. Also der Kirchgebäude tatsächlich, ja. Was aber vielleicht am Ende gar nicht so schlimm ist, wie das auf den ersten Blick wirkt, weil ganz viele Kirchen in Sachsen gar nicht beheizt werden. Also auf alle Fälle nie raumbeheizt, ja. Und das ist schon auch ein großer Unterschied. Ich bin immer wieder mal baff aus meiner ostdeutschen Perspektive, wenn ich in den großen westdeutschen Landeskirchen unterwegs bin und dann mit feststelle, welche riesigen Kirchbauten zum Teil dann raumbeheizt werden.
Ja.
Das war ja in der Energiekrise schon immer so eine Frage, 22, 23, ob man sich das leisten kann und vor allen Dingen in der Winterzeit leisten muss. Und da sind die Situationen sehr unterschiedlich, weil es ja zum Beispiel auch Winterkirchen gibt, etc. etc. Also ich glaube, man kann aber mal zusammenfassen, dass das Problem, sagen wir mal, in den Landeskirchen positioniert ist. Also es wissen die VerantwortungsträgerInnen schon Bescheid, worum es jetzt geht. Ja? Es geht aber am Ende darum, dass jetzt wirklich koordiniert gehandelt wird und langfristig gehandelt wird.
Und ich glaube schon, dass es da noch in den nächsten Jahren zu krassen Konflikten kommen wird, weil man jetzt nicht mehr aus einer dagobertinischen Position heraus darüber entscheiden kann, wie man saniert, wie man umgeht, welche Gebäude man behält, sondern man hat ja sowieso schon über das Gebäudekonzept und die weniger werdenden Mittel überall diese Konflikte noch völlig unabhängig von der Frage nach einer klimagerechten Umstrukturierung der Liegenschaften.
Ja, ich finde halt, dass es helfen kann, wenn man das Klima mit dazu nimmt. Also ich würde das als Chance bezeichnen, weil zum Beispiel die Frage dessen, wie viele Pfarrhäuser man behält, ja, die ist natürlich dadurch gesteuert, wie viele Pfarrerinnen man erwartbar hat. Und es braucht für eine Pfarrerin, die einen größeren Bereich hat, ja nicht 3 oder 4 Wohnungen, sondern eben nur noch eine. Ja. Und in manchen Landeskirchen, auch hier in Mitteldeutschland, ist das so, dass es also eine designierte Pfarrwohnung gibt.
Ja.
Und dann ist das so. Und da kommt da eben nicht mehr weitere dazu. Ja?
Letztes Jahr hat der Bericht auch festgehalten, dass es mit den Klimaschutzgesetzen, die ja die Richtlinie erst in Kirchenrecht überführen, nicht so gut aussieht.
Ja, da war das so, dass 12 Landeskirchen bereits ein Klimaschutzgesetz gemacht hatten, 7 nicht. Und da war es auch nicht geplant. Und dann bei einer war das gerade so in der Mache. Ich sag mal so, ich finde das wichtig. Es ist auch eine Empfehlung der FEST, also derjenigen Forscherinnen, die sich da jetzt mit befassen im Auftrag der Evangelischen Kirche. Die FEST ist die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, so heißt die, in Heidelberg. Und die haben 5 Empfehlungen aufgeschrieben im letzten Jahr nochmal an alle Landeskirchen. Und dazu gehört als allererstes die Empfehlung, Klimaschutzgesetze zu beschließen oder vergleichbare rechtliche Regelungen. Und da sieht man schon, man muss sich vielleicht auch nicht ganz so sehr drauf aufhängen. Ich habe das jetzt in Sachsen gesehen, die haben kein Klimaschutzgesetz und auch in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gibt es kein Klimaschutzgesetz, aber die haben Klimaschutzregeln, die Klimaschutzgesetzen vergleichbar sind. Vielleicht soll man sich an der Zahl mit dem Klimaschutzgesetz gar nicht so sehr aufhängen, aber sehr deutlich dorthin schauen, was die mit den Klimazielen eigentlich machen. Denn wenn ich das in Sachsen richtig verstanden habe, ist es zum Beispiel so, dass die diesen scharfen Rückgang bis 2035 gar nicht mitmachen wollen, sondern eher einen milderen, aber dann 2045 fast dort rauskommen wollen, wo alle rauskommen. Und das ist schon eine Sache, die auch Georg Sauerwein im Interview bei uns schon nochmal erwähnt hat. Man muss jetzt bei der Umsetzung in den Landeskirchen stark darauf achten, dass die Ziele nicht aufgeweicht werden. Das hat auch was mit Glaubwürdigkeit für die Kirche zu tun, denn wenn die Kirchen am Ende sagen, naja, Und das ist ganz häufig so, gerade auch, sagen wir mal, in den lutherischen Landeskirchen, dass man sagt, ja, wir halten uns einfach an die staatlichen Regelungen für alle. Und damit hat es ein gutes Bewenden. Und die sind ja auch schon herausfordernd genug, wie du das jetzt gerade auch, ja, wie wir es ja gerade hatten bei den Gebäuden, bei der ganzen Heizungsfrage, ne? Da ist so viel Unsicherheit in der Bevölkerung drin. Die Heizungsbauer gehen der Bundesregierung aufs Dach, weil keine klaren Regelungen bestehen für die Förderung. Und das ist ja bei der Kirche nichts anderes, ja. Aber ich denke, dass es ein glaubwürdiges kirchliches Handeln im Klimaschutz heißt, besser zu sein. Also schärfere Ziele und die auch besser umsetzen. Und dann kann es eigentlich nicht sein, dass man als Landeskirche 2045 dann doch noch, also nur bei 93% oder 94% Klimaneutralität rauskommt, wo doch das ganze Land eigentlich dann schon klimaneutral sein soll. Aber hier ist genauso wie überall in der Kirche immer die Frage, was heißt eigentlich ins Handeln kommen? Ja, und es gilt, diese unterschiedlichen kirchlichen Ebenen da auch mitzunehmen, ja, bis hin halt zum Kirchenvorstand oder zum Gemeindekirchenrat. Und ich glaube, dafür ist es vielleicht dann doch gar nicht so unwichtig, dass man versucht, zumindest in diesen Klimaschutzplänen in der Kirche, nicht nur das so eng zu führen auf Regelungen für den Bau oder für die Mobilität oder E-Autos und Fahrgemeinschaften oder so, sondern dass man wirklich auch das große Bild immer wieder versucht zu zeichnen, eben auch schöpfungstheologisch darüber zu sprechen, zu sagen, es ist wirklich ein Anliegen auch für die Christinnen und Kirchen vom konziliaren Prozess, ne? Frieden.
Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung.
Das ist ja ein Kernanliegen von Christinnen und auch von den Kirchen. Und so muss man das, denke ich, auch immer wieder positionieren. Also so Klimaschutz nicht als ein Thema, was von außen auf die Kirchen kommt, sondern was ein inneres Anliegen ist. Und da ist zum Beispiel auch eine große Chance für ökumenisches Zusammenwirken, was ja zum Beispiel, ne, wir kommen nochmal zum Anfang zurück, Laudato Si, ja, diese Papstenzyklika. Und auch Papst Leo, der sich ganz bewusst in die Tradition jetzt von Papst Franziskus stellt, was jetzt so den Klimaschutz angeht, das sind ja Partner und Partnerinnen können Kirchen da weltweit sein. Da haben die christlichen Kirchen der Welt schon auch was zu geben und auch eine gewisse Schuldigkeit, ne, wenn wir schon mal bei Schuldenerlass als Thema sind.
Kommen wir zum zweiten Thema. In diesem Monat schauen wir wieder nach Amerika und wie dort Christinnen und Christen mit dem gesellschaftlichen Wandel umgehen. Ich weigere mich irgendwie ein bisschen, das so Vibe-Shift zu nennen, wie man es jetzt irgendwo so liest, weil das klingt wie so ein niedlicher Euphemismus.
Ja, ich glaube auch, dass das in der Vibe-Shift an sich schon auch wieder ein schwieriger Begriff ist, weil der auch schon was Propagandistisches hat. Es geht hier nicht darum,
Ja,
dass irgendwie ein
definitiv.
Stimmungswechsel stattfindet. Ja, also
Ja,
das.
und es ist eben nicht ein Stimmungswechsel, es ist ein Wechsel, was den Hegemon angeht, ja, die Machtstrukturen und wer sagen darf, was gesagt werden darf und was nicht. Im letzten Monat, da haben wir noch über den rechten Aktivisten Charlie Kirk und seine Ermordung geredet und eben vor allem dann den medialen Umgang damit beleuchtet. Der ganze Komplex ist nur im Zusammenhang mit der religiös verfremdeten Fundierung der rechtsnationalistischen Bewegung in den USA zu verstehen. Ich denke, das ist auch ziemlich klar geworden. Deswegen haben wir das ja auch verhandelt bei uns im Podcast und in der Eule. Und mit dieser Perspektive habe ich mir dann aber auch irgendwann so gedacht, da geben wir immer den Extremisten auch eine Stimme, weil ihre Ideen werden ja dadurch, dass wir sie ablehnen und ihnen widersprechen, auch wiederum immer weiter verbreitet. Und in diesem Monat, da gab es in der Eule dann gleich mehrere Texte, die mal betrachtet haben, wie, in Anführungszeichen, normale Christen, also eben nicht da so von diesem rechtskonservativen Rand mit der religiösen Faschisierung der USA umgehen oder umgehen könnten. Da war einmal ein Artikel von Jan-Lukas Dietrich am 9. Oktober, der hieß Christlicher Realismus statt evangelikaler Faschismus. Und darüber schrieb er über den Theologen Niebuhr.
Was ich spannend fand an dem Artikel ist, dass uns ja Reinhold Niebuhr in Deutschland vielleicht gar nicht so präsent ist, außer vielleicht jetzt mal vom Gelassenheitsgebet her, ja.
Ja.
Aber der hat schon auch gewaltige Beziehungen zu Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel, auch Paul Tillich. Ich denke, das ist lohnenswert, sich damit zu befassen. Und bei Jan-Lukas Dietrich ist es halt so, dass er wissenschaftlicher Mitarbeiter ist und mit seinen StudentInnen in diesem Semester zu Niebuhr arbeitet. Daher kommt auch dieser Artikel zu sagen, was ist, kann man auch nochmal anders christlich darauf gucken, wie sich die Welt darstellt. Gerade in einer Zeit, wo sich das vor allen Dingen jetzt auch medial vermittelt erstmal so anfühlt, wie du das gerade richtig gesagt hast, dass es irgendwie, ja, diese rechtsradikale Christentumsauslegung hegemonial ist oder zumindest also medial so bestimmt, dass man denkt, gibt es jetzt eigentlich auch noch was anderes.
Ja.
Und insofern ist das schon auch ganz wichtig, mal zu zeigen, nee, geht auch anders.
In diese Kerbe schlägt auch hinein dann der Hinweis von Thomas vom Remind Newsletter am 17. Oktober. Da zitiert er nämlich einen Artikel von Massimo Fagioli, italienischer Name, Italiener, aber er lebt und lehrt in Amerika, der da eben von der Verlust von der Zivilreligion redet, also Zivilreligion, ich denke, das ist den meisten jetzt dann auch bekannt, also das heißt, es gibt so eine ganz allgemeine religiöse Vorstellung, die akzeptiert, anerkannt wird und sich auch in Riten irgendwie Ausdruck verschafft, aber man legt sich nicht jetzt auf eine ganz spezifische Konfession zivilreligiös fest. Wichtig ist nur, dass man glaubt, aber es ist nicht so wichtig, an was jetzt ganz genau, solange man damit anderen Leuten nicht zu sehr auf die Nerven geht.
Ja, aber dazu muss man schon sagen, dass die Civil Religion in den USA immer schon christlich definiert
also
ist.
Ja, also dazu, aber man konnte schon auch von indischen Einwanderern akzeptieren, dass die eine andere Göttervorstellung haben.
Ja, aber wenn zum Beispiel darüber, also das ist ja, das machen die Republikaner seit 30, 40 Jahren, immer wieder in den Kongress Anträge einbringen, dass man in God we trust oder andere Mottos quasi nochmal gesetzlich legitimiert, das passiert auch immer wieder, als Landesmottos oder Staatenmottos bei den einzelnen Bundesstaaten, dann ist damit nicht gemeint, oh je, ein fröhliches Bekenntnis zu multireligiöser Gesellschaft, sondern das ist ganz klar christlich konnotiert.
Ja, oder also da kann man bestimmt auch diese komische Debatte darüber, dass die 10 Gebote in Klassenzimmern aufgehängt
werden. Das ist jetzt dann nochmal eine ganz extreme
Also Spitze. Genau, aber genau darum geht's. Also dass diese diese gesunde Unbestimmtheit des zivilreligiösen Fundaments immer mehr aufgeweicht wurde, also sprich eigentlich verhärtet wurde und sich dadurch ein politisches Christentum herausbildet, was jetzt nicht irgendwie links und sozial engagiert sich darstellt oder gar ökologisch, sondern was sich ganz klar rechts außen verortet mit dem ganzen Wertevorstellungen und mit dem, was dann daraus folgt. Fagioli nennt das dann die dunkle Vorstellung vom Christentum, die sich da dann eben Bahn bricht und er sieht dann darin eine Gefahr für die Einheit der Kirche. Das ist halt natürlich die katholische Perspektive in der Formulierung, aber ich denke, der Punkt ist trotzdem recht interessant, den er da macht.
Ja, also ich glaube, man kann das mal einen halben Schritt von der katholischen Kirche weggehen und sagen, dass also in den USA im Moment wirklich der Kampf darüber tobt, was Christentum eigentlich ist. Und das spielt sich natürlich vor dem Hintergrund des Schrumpfens der Kirchen in den USA ab. Das darf man immer nicht vergessen, ja. Also es sind auch nicht bloß die evangelischen oder reformatorischen, in der Tradition der Reformation stehenden Mainline-Churches, die ziemlich vergleichbar sind mit unseren evangelischen Landeskirchen, die schrumpfen, sondern bis vor kurzem schrumpften auch noch die katholischen Bistümer. Und das ist auch sehr unterschiedlich. Manche wachsen, gerade auch durch Zuwanderung, manche stagnieren, ja. Wir reden ja in Deutschland immer ganz gerne davon zu sagen, die Gesellschaft sei so wahnsinnig gespalten und polarisiert. In den USA stimmt's schon, ja. Und vor allen Dingen auch im Religiösen. Also da hat sich auch, die christlichen Kirchen haben sich stark politisch polarisiert. Da wirkt es halt jetzt einfach so, und das kann man auch schon, muss man vielleicht auch erstmal zur Kenntnis nehmen, bevor man dann überlegt, was man vielleicht dagegen tun kann. Im Moment gewinnen denen eben die Trumpisten oder die Make America Great Again Bewegung oder eben diesen Proto-Faschismus, wie man das auch immer bezeichnen will, ja. Die gewinnen das jetzt. Der christliche Nationalismus, aber christlicher Nationalismus hier mit großem C. Es geht nicht darum, dass es einfach nur ein Nationalismus ist, der irgendwie christlich geprägt ist, sondern christlicher Nationalismus, das ist mir auch nochmal wichtig für die deutsche Debatte. Christian Nationalism meint in den USA nochmal was anderes, weil das eben zivilreligiös auf einer anderen Grundlage passiert. Und das ist eine ganz andere Form von christlicher Nationalismus, als wir die bei Kaiser Wilhelm gefunden haben oder im Nationalprotestantismus des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Also da muss man auch nochmal begrifflich ganz genau hingucken.
Also was ich sagen würde, was schon neu ist, ist jetzt tatsächlich auch die handfeste Gefahr, also auch wirklich körperliche, die für Leib und Leben, die anscheinend auch für Christen, die nicht diesem christlichen Nationalismus entsprechen, ausgeht. Also es gehört, irgendwie wird nicht mehr aufgenommen in diesem Nationalismus, dass man auch einen Laizismus in einem positiven Sinne lebt, also als quasi Freiheit vom Staat, sondern jetzt, wo man die Staatsmacht in absoluterer Form auf sich vereinigen kann, diese auch wirklich nutzt, um vorzugehen gegen Menschen, die einen anderen Glauben haben.
Ja, aber ich glaube, also man geht ja gegen die Migranten in den USA ja nie vor, weil die einen anderen Glauben haben. Das ist aber, es gibt aber natürlich schon diese wahnsinnige Schiene des Islamhasses. Das haben wir ja bis hin in die KI-Tools, die Niels Poker beschrieben hat bei uns, ne? Die Pointe will ich eigentlich gar nicht vorwegnehmen, da muss man den Text in der Eule mal lesen. Aber der Punkt ist, dass zum Beispiel, wenn man Terrorist eingibt bei ChatGPT oder in anderen bildgebenden generativen KI-Tools, dann wird mit großer Sicherheit, weil eben das Datenmaterial dahinter sehr USA geprägt ist, ein Islamist oder ein islamistischer Terrorist abgebildet und nicht ein rechtsradikaler Terrorist. Aber was mir dabei nochmal ganz wichtig ist, ist wirklich die Debatte, ob die USA in, wie du sagst, laizistisches oder eben ein Land ist, was wo Religion und Staat getrennt sind, wie das eigentlich die Gründerväter des der USA ja mal vorgesehen hatten, oder eben eine christliche Nation, ne? Christian Nation. Das ist die Debatte, die seit der Tea Party, also seit über 10 Jahren, seit über 15 Jahren läuft, ja. Das ist ja quasi so der ideologische Sprengkopf gewesen, zu sagen, sind wir eine christliche Nation. Und
nee, wir sind nicht eine christliche Nation, wir sind die christliche Nation, in der sich die Landverheißung erfüllt.
Und ich verweise da gerne mal auf die Predigt von Marian Budde von Anfang des Jahres, ja, die ja auch in Deutschland ein gewisses Medienecho, ein sehr großes Medienecho erhalten hat. Ich habe ja über die Predigt auch in der Eule ausführlich geschrieben. Und da ist die, sagen wir mal, wenn Massimo Faioli sagt, die dunkle Vorstellung vom Christentum, dann würde ich sagen, bei Marian Budde gibt es eine helle Vorstellung von Christentum in der Predigt eindeutig, ja. Und trotzdem ist die ganz zivilreligiös grundiert, nämlich wir als USA sind in einer Form ja berufen, ja. Es gibt eine Verheißung für die USA in irgendeiner Form, ja. Und das ist schon spannend und ich glaube, man kommt hinter den christlichen Nationalismus mit großem C, ja, nicht dahinter, man kann den nicht gut verstehen, wenn man diese zivilreligiöse Grundierung der USA beiseite fallen lässt und man muss in der Debatte die Unterschiede zu anderen christlichen Nationalismen hier mit kleinem C dann wirklich auch herausstellen, um die Gefahren zum Beispiel, die es in Deutschland und in Europa gibt, auch richtig zu fassen. Die sind nämlich anders. Ja, also wir haben in Europa und in Deutschland erst recht keinen Boden mehr für einen christlichen Nationalismus mit großem C. Aber das heißt natürlich nicht, dass nicht auch ein Nationalismus in Europa auf andere Weise christlich unterlegt sein kann. Also da braucht man eben bloß mal nach Ungarn schauen oder nach Russland.
Wenn wir das alles, dieser christliche Nationalismus mit dem großen C jetzt unter päpstliche Vorzeichen stellen und es so nochmal betrachten, dann stellt sich hier natürlich bei einer so weltumspannenden Kirche wie der römisch-katholischen Kirche ja in besonderer Weise die Frage, wie geht man eigentlich damit um? Umso mehr, da wir mit Prevost jetzt ja den, oder halt Papst Leo der 14. einen amerikanischen Papst haben. Und die Welt fragte sich lange, wie genau wird er sich positionieren? Da hast du ja auch schon im Remind-Newsletter vom 10. Oktober was dazu geschrieben und du hattest den schönen Titel für ihn gefunden, nicht der Antichrist, sondern der Anti-Trump.
Ich glaube schon, dass selbst wenn es jetzt nicht absichtlich total war, aber doch zumindest mit einberechnet wurde oder wenn man aus der Binnenlogik der katholischen Kirche herausdenkt, ein Wink des Heiligen Geistes war, dass eben in dieser Zeit des Trumpismus jetzt eben mit Robert Prevost ein US-amerikaner Papst wird, der sich, das ist aber recht deutlich geworden, jetzt schon auch wirklich gegen die Trump-Bewegung positioniert. Diesen Streit zwischen sind wir auf die Weltkirche, sind wir auf Papst Franziskus oder Papst Leo bezogen oder sind wir quasi US-Katholiken, der spielt sich jetzt in den USA gerade ab, mitten in der Bischofskonferenz. Da gibt es Trumpisten, da gibt es sehr arg Konservative, da gibt es Liberale, da gibt es Befreiungstheologische und dieser Kampf prägt die US-amerikanische Bischofskonferenz. Die Bistümer sind da auch untereinander zerstritten und wir sehen das jetzt gerade auch im Umgang mit der Migrationspolitik der Trump-Regierung, mit diesen Angriffen da auf undokumentierte Menschen, die, also undokumentierte Menschen klingt komisch, also Menschen ohne Papiere, die ihren Aufenthalt in den USA nachweisen, ja. Da gibt es also Kirchen sowieso und katholische Bistümer und katholische Bischöfe, die sich an die Seite dieser MigrantInnen stellen, und es gibt aber auch genauso welche, die einfach die Klappe halten oder den Kopf wegducken oder sogar so stille Übereinkunft, manchmal auch sehr laute Übereinkunft dokumentieren, wenn jetzt eben der Kardinal Dolan aus New York, der aber bald abgelöst wird aus Altersgründen,
ja,
oder eben der Bischof Barron, beide hatten wir jetzt schon in der Eule in den letzten Wochen, sich da auf andere Art und Weise mit der Trump-Regierung zusammentun, eben zum Beispiel in diesem Beratungsgremium für Religionsfreiheit, was ich finde halt total eigentlich eine Ironie der Geschichte ist, ne, dass die Trump-Regierung beim Thema Religionsfreiheit beraten. Religionsfreiheit ist ja auch so ein rechtskatholischer oder rechtsevangelikaler Talking Point, insofern als damit immer dann die Verfolgung von Christen weltweit, aber auch im eigenen Land gemeint ist, die dann skandalisiert wird. Aber eigentlich ja die Religionsfreiheit in Staaten auf eine ganz andere Art und Weise bedroht, wie du ja vielleicht auch schon angedeutet hast, nämlich wir haben ja dort jetzt Pastoren und PastorInnen, Priester, die protestieren gegen diese Razzien der Einwanderungsbehörde, und da werden die regelmäßig von Polizeikräften angegriffen und mit Tränengas beschossen. Da entstehen eine Reihe ikonischer Protestbilder, dann gibt es auch wieder eine religiöse Komponente irgendwie. Ich bin mal sehr gespannt, wir haben darüber auf Blue Sky schon kurz diskutiert, ob in dem nächsten Religionsfreiheitsbericht, ja, der so erscheint bei Open Doors oder wo auch immer, dann die USA da eigentlich eine Rolle spielen. Denn mir ist jetzt kein anderes westliches Land bekannt, wo regelmäßig PastorInnen angegriffen würden, außer den USA.
Wir hatten ein sehr ikonisches Beispiel, und ich meine das jetzt nicht euphemistisch, sondern spontan historisierend, weil das werden wir in 20 Jahren auch noch irgendwie haben, das Bild von David Black von der First Presbyterian Church, der angegriffen wurde. Ich habe da nochmal aus einer Anhörung, die dann im Repräsentantenhaus stattfand, auch mit ihm den Blue Sky Link, den können wir auch noch in die Shownotes packen, da könnt ihr euch nochmal angucken. Also der hat einfach in Anführungszeichen nur gebetet. Also er hat gebetet bei einer Protestaktion, die auch Leute, die vom ICE ergriffen werden sollten, schützen wollte. Und da wurde er mehrfach halt mit so Gaskapseln, ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff dafür ist, mit Tränengaskapseln ins Gesicht geschossen.
Man muss halt bei sowas nochmal echt in den Blick nehmen, wie militarisiert die USA einfach sind.
Ja.
Also auch was für eine gewaltförmige Gesellschaft die USA am Ende sind. Und ich glaube, das ist was ja in den positivsten Amerika-Bildern, die wir in Deutschland auch pflegen, kaum vorkommt. Ja, schon auch irgendwo drin ist, gerade auf der politischen Linken, aber doch gerne auch verdrängt wird, weil wir, denke ich, auch, glaube, die USA toll finden wollen, ja, aber eben auch manchmal daran gehindert sind. Und ich musste in den letzten Wochen ganz häufig an Dorothee Sölle denken, und ihren Satz, wir sind mit dem anderen Amerika verbündet. Und diesen Satz hat Dorothee Sölle, die große feministische und befreiungstheologische Theologin, gesagt im Kontext der Proteste gegen den Afghanistan- und Irakkrieg. Also im Nachgang des 11. September gegen die Bush-Regierung gab es ja auch in Deutschland große Proteste. Und da hat Dorothee Sölle diesen Satz gesagt. Ist vielleicht so der letzte Satz, mit dem sie öffentlich noch verbunden wurde, ist ja bald danach verstorben. Dieses andere Amerika, das ist irgendwie das, was wir ja auch immer in den Nachrichten suchen. Und wir finden es ja auch, du hast ja gerade darauf hingewiesen, es gibt ja Meldungen von diesem anderen Amerika, was sich gegen die Militarisierung, gegen Gewalt, gegen die Faschisierung, wie du es gesagt hast, stellt. Aber es ist halt schwierig, weil die Trump-Bewegung, weil Donald Trump und andere natürlich versuchen, die Nachrichten zu dominieren, sodass man das kaum mitbekommt, dass es auch das andere Amerika gibt. Und das finde ich bei Dorothee Sölle ganz spannend, weil die hat ja so eine für eine linke Theologin eigentlich untypische Amerika-Liebe.
Ja.
Also normalerweise so in den linken europäischen Strömungen, in Deutschland, aber auch in Frankreich, anderswo, ist man sehr amerikakritisch und auch im Linksprotestantismus. Aber es gibt eben auch noch eine andere Traditionslinie. Und die ist die von Sölle, dass man auch mit den USA eigentlich ganz viel anfangen kann, eben mit der anderen USA. Und Dorothee Sölle war, ich glaube, da schließt sich ein Kreis zum Anfang wieder, Professorin am Union Theological Seminary in New York. Und da war vor ihr Professorin, Jahre vor ihr, Reinhold Niebuhr. Und da war Dietrich Bonhoeffer Student und sollte eigentlich dort Professor werden, bevor er dann doch wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist. Und am Union hat auch Paul Tillich gelehrt. Also es gibt eine protestantische, linksprotestantische, wenn man so will, Traditionslinie, auch der Gegenwehr gegen Autoritarismus und gegen Faschisierung. Und ich glaube, dass bei all der Angstlust und bei der, ja, Flood the Zone with Shit, Sache in den Medien, dass wir uns das irgendwie erhalten müssen, auch diese anderen Blickwinkel mit im Spiel zu halten und nicht so zu tun, als ob quasi die Make America Great Again-Bewegung schon längst gewonnen hätte. Und ich habe das bei unserem Eule Live-Abend in Bezug auf KI gesagt. Unsere Social-Media-Netzwerke gehören inzwischen ausnahmslos, muss man sagen, US-amerikanischen Oligarchen, die vor Donald Trump den Kotau machen. Nicht nur Elon Musk bei X, sondern das ist bei den Meta-Plattformen, Instagram und Facebook, nur marginal anders.
Ja, und jetzt durch den TikTok-Coup an Allison eben auch
Genau,
TikTok.
genau. Und wenn ihnen schon die Plattformen gehören, ist es ganz wichtig, dass wir ihnen jetzt nicht immer nur kostenlos quasi dazu noch unsere gesamte Aufmerksamkeit geben. Also wir haben ja noch Platz in unseren Köpfen und die haben schon die Plattform. Wir müssen aufpassen, was mit der Infrastruktur unserer Köpfe passiert, dass wir die nie auch noch quasi kostenfrei und ohne Gegenwehr übergeben.
Dann blicken wir in Zukunft auf das andere Amerika. Das wird uns bestimmt noch weiterhin beschäftigen und man wird immer mal wieder was bei uns auch im Podcast darüber hören. Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats Oktober. Church Times hat berichtet und dann war es auch in dem schon besagten Remind Newsletter drinnen. Wir müssen in Zukunft uns daran gewöhnen, von der Bischöfin von Canterbury zu reden.
Von der Erzbischöfin.
Von der, genau, Entschuldigung, richtig, von der Erzbischöfin von Canterbury. Es ist tatsächlich noch schwer zu sagen, aber ich denke, bei der Bundeskanzlerin haben wir es auch geschafft. Dann kriegen wir es auch bei der Erzbischöfin von Canterbury hin. Nämlich, ernannt wurde Sarah Mullally. Die ist ab Januar 2026 erste Frau auf dem, sagt man dann eigentlich bei den Anglikanern auch, auf dem Stuhl? Haben die sowas?
Ja.
Auf dem erzbischöflichen Stuhl, ja, nämlich der Church of England. Und damit ist sie dann auch Ehrenoberhaupt der weltweiten anglikanischen Kirche. Na? Also sprich auch eben, wo es überall sonst noch Anglikaner gibt. Das sind ja doch gemeinhin deutlich mehr, als man manchmal hier so denkt. Besonders interessant ist es eben, weil sie ist die Nachfolgerin von Justin Welby, der zurücktreten musste wegen auch Versäumnissen im Missbrauchsskandal, der auch die Church of England erschüttert. Und umso schöner, dass eine Frau sich jetzt auch dieses Amtes annimmt und es sind ja allgemein sehr zerstritten in den letzten Jahrzehnten, kann man glaube ich schon sagen, die anglikanische Kirche, wie man sich da auch neu ausrichtet und dadurch kann man das, denke ich, auch als Signal und sehr ermutigen Schritt bezeichnen der Verantwortlichen, dass sie sich jetzt für Mullally entschieden haben. Und auch eine Person mit einer sehr interessanten Vita, die so interessant ist, dass ich die hier jetzt gar nicht so groß ausbreite. Ihr findet dann über Sarah Mullally bestimmt auch noch genug, wenn ihr jetzt danach googelt und euch genauer informiert.
Ja, oder ihr lest die Kirchenkarriere von ihr nach im
Ja,
Remind-Newsletter.
wobei das ist natürlich sehr kursorisch, ne? Das ist ja jetzt nur im Newsletter.
Und da ist das Restliche verlinkt. Genau, da kann man sich weiter.
Ja, genau. Okay, da kann man sich dann durch die Links durchklicken, ne? Also findet ihr da auch. Und das, Philipp, das ist doch jetzt mal wirklich eine gute Nachricht.
Ja, die gute Nachricht, lieber Michael, die du gerade empfohlen hast, ist natürlich eine gute Nachricht. Ich finde es auch wichtig und richtig. Aber spannend ist schon, dass es die Spaltung in der anglikanischen Weltgemeinschaft, so nennt sich dann quasi diese Weltkirche, eben nicht Weltkirche, sondern Weltgemeinschaft, dadurch auch nochmal vertieft wurde. Also, du hast gerade gesagt, als Ehrenoberhaupt aller Anglikaner und Anglikanerinnen, und das stimmt nicht mehr. Also, es gibt eine ganz signifikante Gruppe, die aus Ländern, wo die anglikanische Kirche auch wächst, aus Afrika, Asien, die also ein riesiges Problem jetzt halt damit haben, dass da eine Frau Erzbischöfin von Canterbury geworden ist, die vorher schon Probleme damit hatten mit der Anerkennung von LGBTQI in den anglikanischen Kirchen des Westens und die ein riesiges Problem damit hatten, dass Frauen Bischöfe und Pastorinnen und Priesterinnen werden. Und das wird auch spannend zu beobachten sein, wie sich das quasi ökumenisch weiterentwickelt und ob der Anglikanismus noch mal einen Weg findet, doch zusammenzubleiben. Denn klar ist das auch so identitätspolitisch aufgeladen von rechts, aber ich will mal darauf hinweisen, dass zum Beispiel im Lutherischen Weltbund, ja, wo deine Landeskirche Mitglied ist und die also weltweit die Lutheraner und Lutheranerinnen vertreten, zu denen wir beide gehören irgendwie, jetzt dann doch, Michael, ja, aufmerksame HörerInnen unseres Podcasts wissen, dass Michael eigentlich nicht aus lutherischer Tradition kommt, aber ja, in Bayern mitgehangen, mitgefangen.
Konvertiert per Umzug.
Genau, der Punkt ist, im Lutherischen Weltbund gibt es da durchaus auch Unterschiede. Also auch im Lutherischen Weltbund gibt es Kirchen, die keine Frauen ordinieren.
Ja.
Und trotzdem bleibt man in einem weltweiten Verbund zusammen, was auch Konflikte mit sich bringt, auch über die Anerkennung von LGBTQI. Da gab es erst bei der letzten Europäischen Tagung letztes Jahr auch ein neues Papier dazu. Der Punkt ist einfach, was ist christliche Einheit? Das ist, glaube ich, die große Frage, die auch nochmal zu dem zweiten Thema, das wir uns heute gewählt hatten, zurückweist, nämlich, ist christliche Einheit ein Wert an sich oder für welche Fragen lohnt es sich, auch Dissens und Streit zu markieren?
Als eine Positionierung kann man jetzt eben diese Berufung verstehen. Philipp, nimm uns mit, wie immer, zum kommenden Monat November. Was ansteht, das ist die EKD-Synode zum Beispiel.
Ja, richtig. Da kommen viele Themen, die wir in der Eule betrachten, irgendwie wieder mal zusammen.
Denkt, die hören hier zu, schreiben mit und dann nehmen sie es in ihre Tagesordnungspunkte
genau, auf. Genau, so läuft das.
So arbeitet die EKD.
Unbedingt, ja. Also wir sind quasi maßgeblich dafür, was die EKD sich als nächstes vornimmt. Also 9. bis 12. November ist die EKD-Synode zu Gast in Dresden, meiner alten Heimatstadt. Da werde ich wieder für die Eule berichten von dieser Tagung. Es geht im Großen und Ganzen um drei Themen. Einmal wird am 10. November an dem Montag der EKD-Synode die neue Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche veröffentlicht. Wir werden uns vor allen Dingen fragen, ob es wirklich eine neue Entwicklung der Friedensethik ist, ob sich das alles gelohnt hat mit diesem jahrelangen neuen Beratungsprozess in der Friedenswerkstatt. Das Schwerpunktthema der Tagung ist Macht in der Kirche. Das haben wir uns auch in der Eule in diesem Herbst vorgenommen. Da gab es schon hier im Eule-Podcast ein Gespräch mit Theresa Brückner. Könnt ihr gerne noch mal reinhören. Und es wird auch dazu Beiträge geben, nämlich über die verschiedenen Machtformen in der Kirche. Und am Ende habe ich ja gerade schon gesprochen, nämlich wie gehen wir eigentlich mit Dissens um? Wie wird fair gestritten? Können wir überhaupt miteinander streiten? Ne? Die Forumstudie zum Missbrauch in der evangelischen Kirche hat ja von diesem Harmoniebedürfnis der Evangelischen gesprochen. Und unter diesem Harmoniebedürfnis, ja, da geht halt auch viel verloren, was berechtigte Ansprüche angeht von unterschiedlichen Menschen, ne? Wenn das dann alles so unter dieser Harmoniesoße begraben wird. Und dann ist natürlich eine Machtfrage, wer die Soße anrührt. Und das dritte Thema, was für uns wieder interessant sein wird in der Eule, das Klimathema auch, ja, aber was nochmal zentral für die Eule sein wird, ist der Missbrauch evangelisch. Wie immer gibt es da dieses Jahr wieder einen Bericht. Jedes Jahr gibt es ja da einen Bericht vom Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt in der EKD und Diakonie, wie es dieses Jahr neu heißt. Also der November wird voll, wird auch sehr evangelisch. Mal gucken, was sonst in der Welt und in der katholischen Kirche noch passiert. Aber das sehen wir ja dann spätestens in einem Monat, wenn wir uns hier zum Re wieder hören.
Und vorher zwischenzeitlich natürlich schon unbedingt lesen.
Ja, fleißig in der Eule lesen.
Und Newsletter abonnieren. Und wenn ihr dann schon den Newsletter abonniert habt, dann schließt doch auch ein Eule-Abo ab, um unsere Arbeit zu unterstützen. Das würde mich und sicherlich Philipp auch sehr freuen. Und damit sage ich vielen Dank, Philipp. Und tschüss.
Tschüss.